Hallo, wir sind wieder da mit der digitalen Kohle, schon wieder wahrscheinlich kurz vor dem Lockdown, in der Adventszeit, kurz vor Weihnachten. Stefan, wie geht's dir diesmal?
Ja, ganz gut. Außer, dass wir getrennt an zwei Bildschirmen sitzen, wie wir das aber auch schon aus vielen Folgen zuvor kennen. Aber immerhin haben wir die letzten beiden Folgen dann doch mal vor Ort aufnehmen können. War ja auch mal wieder ganz schön. Deshalb wissen wir jetzt auch wieder, wie wir von hinten aussehen. Aber ich denke, die nächsten 3, 4 Folgen werden wir uns wieder nur von Angesicht zu Angesicht sehen.
So sieht's wahrscheinlich aus, weil die Inzidenzen, die haben sich ja gerade auf einem hohen Wert eingependelt. Bist du denn schon geboostert?
Ich bin schon geboostert, ja, tatsächlich, jetzt seit einer Woche. Das heißt, eigentlich sollte wohl auch mein Booster jetzt gerade richtig wirken. Schneidet auch das digitale Thema nur am Rand, also außer, dass unsere Aufnahmesituation dadurch betroffen ist. Aber ich hoffe, dass diesmal die Qualität besser ist, weil inzwischen haben wir dann auch nochmal mehr gelernt über eine bessere Online-Aufzeichnung und hier endlich auch ein bisschen in den besseren Klang zu kommen. Nach mehr als einem Jahr wird es ja auch allmählich mal Zeit. 1,5 Jahre, glaube ich. Ansonsten schneidet das digitale Thema noch über, man könnte einen Bogen spinnen zu all den Social-Media-Geschichten, die auch eine große Rolle spielen in der Verbreitung von Fehlnachrichten. Ist aber auch nicht unser Thema, vor allem nicht unser Thema hier lokal. Und vielleicht gibt es mal irgendwann irgendwelche interessanten Medizinfirmen, die hier in der Gegend, in dem Bereich was machen. Dann könnten wir darüber berichten. Ansonsten sollten wir uns vom Thema Corona weg und hin in die digitale Kohlenwelt bewegen.
Genau, vielleicht eine kurze Sache noch. Ich habe gehört, dass das mit der Überbrückungshilfe wieder ziemlich ins Chaos läuft. Da hatten wir uns eben drüber unterhalten.
Da habe ich auch einen interessanten Fall gehört. Das ist teilweise völlig unklar, weil dann in der Abrechnung wieder andere Punkte auftauchen als in der Antragstellung und selbst Steuerberater damit zeitweise überfordert sind.
Die Info habe ich auch. Vor allen Dingen ist wohl eine Abschlagszahlung bei Geschäftsfreunden von mir relativ schnell angekommen. Aber die warten jetzt auf die zweite Zahlung und erreichen niemanden bei irgendwelchen Ministerien, die es eigentlich auslösen könnten. Da ist mal wieder das absolute Chaos am Start. Weil es gibt ja auch Überbrückungshilfe. Ich habe gerade noch einen Bekannter von mir, mit dem mache ich gerade eine Go-Digital-Förderung, die noch bis Ende des Jahres läuft. Und da sind sogar Steuerberater mit überfordert und die sollten da ja eigentlich unterstützen können.
Ja, das ist teilweise wirklich bizarr. Wenn es da nicht gleichzeitig im Fall, dass du dann was falsch ausfüllst, entsprechend hohe Konsequenzen für dich haben könntest, dann könnte man ja noch drüber lachen. Aber da ist es dann ja auch nicht so. Also man läuft hier, glaube ich, schnell in eine Falle oder hat zumindest immer das Gefühl, dass man als ehrlicher Steuerzahler da einfach durch einen dummen Fehler ganz schnell Ärger bekommt. Und man scheitert aber einfach an diesen nicht zu Ende gedachten Dingen. Ist sicher sehr schwer, auch für die entsprechenden Behörden hier so schnell zu reagieren. Im Grunde, unterm Strich kann man ja sagen, hat das ja alles ganz gut funktioniert. Es hat sehr schnelle Hilfsprogramme gegeben im letzten Jahr. Das ist ja auch alles ganz super. Aus dieser überschwänglichen Freude am Anfang kam dann allerdings dahinterher, gerade bei vielen Kleingewerbetreibenden, vor allem aber auch aus dem Kulturbereich, da kennen wir ja über unser Radioprojekt ja nur auch einige, im Nachhinein einfach sehr viel Ärger, weil das kam mir dann eben oft doch so vor, wie du erzählst deiner Frau, Schatz, ich bringe dir heute super Blumen mit und dann kommst du mit leeren Händen nach Hause oder du nimmst dir die Blumen von gestern weg oder es fühlt sich irgendwie so ein bisschen unangenehm an.
Ja, ich bin da auch in einem Wechselbad der Gefühle, was jetzt angeht, schnell handeln, liebe Bundesregierung, oder lieber erstmal abwarten. Ich habe irgendwie das Gefühl, die machen immer das Falsche zur richtigen Zeit oder die sind halt nicht da, wo sie sein sollten, wenn es darum geht, jetzt mache ich schnell was und brech's übers Knie, wie beispielsweise mit der Überbrückungshilfe, die ja ziemlich schnell kam, die ersten Zahlungen. Oder jetzt warte ich lieber erstmal ab und gucke, wie sich das entwickelt, wie es zum Beispiel jetzt mit der Impfpflicht geschieht. Da hätte man meiner Meinung nach schon schneller reagieren können.
Ja, aber wenn wir jetzt ins Thema Impfen überhaupt einsteigen, dann kommen wir natürlich ganz schnell auch in mein Lieblingsthema oder dein Lieblingsthema. Aber wir betrachten es ja bekanntlich immer von zwei verschiedenen Seiten. Das Thema Datenschutz. Und ich glaube, der steht uns hier in vielen Dingen auch sehr im Weg.
Ja, das.
Sei es drum. Ist nicht unser Metier. Lass uns, zweiter Versuch, jetzt zu unseren direkten digitalen Themen kommen.
Genau, das machen
wir. Die Digitalwirtschaft ist ja sehr unterschiedlich betroffen. Außerdem ist es heute eine große Entscheidung, wenn wir aufnehmen, bis die Sendung geschnitten und veröffentlicht ist, wissen die Hörer da draußen sowieso schon mehr, was jetzt in neuen Maßnahmen auf sie zukommt und wie weit sie auch mit Homeoffice und überhaupt am Arbeitsplatz in den nächsten Wochen davon betroffen sein werden.
So sieht's aus. Aber um uns da allen ein bisschen Mut zu machen, bei der aktuellen unsicheren Lage für KMUs und Freelancer, habe ich uns ein Interview mitgebracht mit der Nicole Bender. Die hat sich selbstständig gemacht vor kurzem mit einer Social-Media-Beratung und das macht vielleicht allen unseren Hörern so ein bisschen Mut, die jetzt in der aktuellen Situation darüber nachdenken, soll ich es wagen, mache ich den Schritt in die Selbstständigkeit oder hoffe ich darauf, dass ich doch nicht gekündigt werde und das können wir uns gerne mal anhören. Wie gesagt, Interview mit Nicole Bender. Hast du da Lust zu, Stefan?
Natürlich, wir hören rein.
Wir sind wieder unterwegs für die digitale Kohle und haben heute einen Gast zum Interview. Das ist die Nicole Bender und die stellt sich jetzt mal kurz vor. Nicole, hallo.
Hallo, ja, ich bin die Nicole und ich bin freiberufliche Social Media Managerin seit 2018 und ich unterstütze kleine Unternehmen und Solounternehmer auf ihrem Weg in die sozialen Medien.
Aha, das war es aber noch nicht immer. Wie bist du da hingekommen?
Ja, eigentlich auf Umwegen. Ich war 25 Jahre bei Air Berlin am Boden beschäftigt und ja, nach der Insolvenz von Air Berlin habe ich natürlich versucht, einen neuen Job zu bekommen und habe eine Weiterbildung gemacht oder mehrere Module. Und im letzten Modul bin ich zum Social Media Manager gekommen und habe darüber sofort meinen ersten Kunden bekommen und habe gedacht, okay, das ist ein Zeichen. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Man kann kreativ sein, Ideen entwickeln. Und ja, ich habe es bis heute noch nicht bereut.
Du bist also ausgebildete Social Media Managerin. Was machst du so den ganzen Tag?
Ich betreue meine Kunden. Ich habe lange Zeit organische Betreuung gemacht. Das heißt, ich habe monatliche Beiträge veröffentlicht, bin aber jetzt auf dem Weg, dass ich eben Workshops machen möchte und in beratender Funktion unterwegs sein möchte.
Also du berätst Kunden dabei, wie die ihr Budget für Social Media ausgeben, richtig?
Ja, das ist ein kleiner Teil davon. Also für Social Media braucht jeder Mensch eigentlich schon eine vernünftige Strategie, weil viele Menschen fangen schnell an mit viel Inhalten und am Ende versickert alles im Nichts, weil keine Themen mehr da sind. Also das sollte schon eine vernünftige Strategie haben, dass die Ressourcen geplant sind und dass man das auch lange durchhalten kann. Also das gehört auch zu meiner Arbeit.
Das ist also wie so vieles andere eher ein Marathon als ein Sprint, so eine Social-Media-Strategie. Und setzt du auch um oder berätst du nur dabei?
Also ich habe auch umgesetzt, aber ich möchte gerne den beratenden Bereich übernehmen, weil es einfach so ist, meine Kernkompetenz ist Social Media und die Unternehmen, die mich beschäftigen oder beauftragen, die haben ihre Kernkompetenz und ich kann nicht die Themen der Unternehmen veröffentlichen und bearbeiten, wenn wenig Kommunikation da ist und ich nicht informiert werde. Also ich kann beraten, Tipps geben und ja, meine Expertise weitergeben.
Also der optimale, kürzeste Weg ist natürlich, wenn du im Unternehmen den Social-Media-Redakteur, sag ich jetzt mal, sitzen hast, der dann auch direkt die Themen aufnimmt, die News erstellt, vielleicht auf der eigenen Webseite mit WordPress zum Beispiel und das dann auch direkt in die Social-Media-Kanäle postet und dabei berätst du dann.
Genau, das wäre die optimale Lösung, dass wirklich jemand abgesetzt ist, wird in der Firma und das dann eben auf den Weg bringt und ich unterstütze in dem Bereich und kann eben die nötigen Tipps weitergeben.
Wie lange machst du das jetzt schon?
Ja, ich habe 2018 angefangen und dann eben begleitet, das heißt organische Reichweite geschaffen durch Beiträge, die ich veröffentlicht habe für andere. Und jetzt geht es mehr in die beratende Funktion und ja, eben seit August 2018 bin ich dabei.
Das ist echt ein mutiger Schritt, dann in die Selbstständigkeit zu springen. Ich meine, ich mache das seit den 90ern, Mitte der 90er, aber so kurz, wie alt bist du? Wann bist du geboren, wenn ich fragen darf?
Ich bin 1967 geboren und ja, ich war genau 50, als ich mich dann für diesen Schritt entschieden habe. Und ja, ich hatte eben keine Wahl, weil das, was ich bei Air Berlin getan habe, das gibt's in der freien Wirtschaft nicht. Das war im Prinzip ein Inselwissen, was ich zwar 25 Jahre gut geleistet habe, aber es gibt's in der freien Wirtschaft nicht. Und da musste ich mir schon überlegen, was ich mache. Und es war ja einfach so, ich habe keinen Job mehr bekommen in dem Bereich, in dem ich gearbeitet habe. Und als Social Media Managerin, wenn ich mich beworben hätte, wäre ich ja blutiger Anfänger gewesen. Und wovon ich profitiere, ist einfach von meiner Lebenserfahrung. Und ja, ich war mutig. Heute muss ich auch sagen, es war ganz schön mutig, aber es war auch gut so.
Ja, ich bin jetzt auch 53. Also wenn ich mir vorstelle, nochmal komplett in sowas reinzuspringen, das ist schon, also Hut ab, ich finde es beeindruckend. Und du bist vor allen Dingen 2018, dann bist du ja kurz danach in die Corona-Pandemie geschlittert. Wie hat sich das für dich ausgewirkt?
Ja, also das war natürlich ein Wahnsinnsschritt. Also erst habe ich ja eben regelmäßig gearbeitet, regelmäßige Arbeitszeiten und dann bin ich ins Homeoffice und kurz danach kam Corona und für mich war es schon eine große Umstellung und teilweise auch sehr, sehr einsam im Homeoffice. Also das war schon schwierig, dass alles über Zoom ging und über Telefon, über die sozialen Medien. Und ja, das war schon schwierig.
Kann ich mir auch so vorstellen. Aber für deine Umsätze war es wahrscheinlich gar nicht so schlecht, weil ich habe es bei uns gemerkt. Wir machen ja Internet, betreuen auch Kunden, beraten Kunden, was E-Commerce, Datenschutz, Datensicherheit angeht. Da ist der Bedarf halt sprunghaft gestiegen. Und war das bei dir ähnlich?
Ja, also ich kann mich auch nicht beklagen. Also ich habe auch genug Aufträge bekommen. Also an Arbeit hat es nicht gehapert.
Das ist ja schön. Da hat man wenigstens was zu tun, wenn man im Homeoffice sitzt. Und das ist dann schon mal vorteilhaft. Hast du Pläne für die Zukunft? Wie soll sich dein Business weiterentwickeln?
Ja, doch. Ich habe sehr große Pläne. Also wie gesagt, ich möchte gerne Workshops machen. Ich möchte in beratender Funktion unterwegs sein. Das macht mir unheimlich Spaß. Und da kommt auch sehr gutes Feedback. Und ich habe so ein Projekt im Auge. Also ich habe einen ehemaligen Kollegen, der auch bei Air Berlin war und der macht professionell Videos. Und da kann ich mir vorstellen, dass man da gemeinsame Projekte anbietet. Das heißt, er macht den Bild- und Videocontent und ich verteile das eben entsprechend in die sozialen Medien. Das fände ich also super gut.
Ja, da ist wahrscheinlich auch ein hoher Bedarf da, weil ich sehe das bei unseren Kunden, die verkaufen zum Beispiel Leuchten einer und die haben halt nicht die Kompetenz in-house, daraus jetzt irgendwie Content, also Inhalte zu machen, um das dann zum Beispiel die News auf der eigenen Webseite oder eben für Facebook oder LinkedIn Employer Branding zu betreiben, die wissen nicht, wie das geht. Und wahrscheinlich möchtest du dann in die Unternehmen gehen und sagen, pass mal auf, ich nehme mich an der Hand und ich schule euch, dass ihr das in Zukunft selber leisten könnt. Sehe ich das richtig?
Genau, so sieht meine Arbeit aus. Also so stelle ich mir das vor, dass ich die Unternehmen unterstütze. Vielleicht auch durch regelmäßige Workshops, dass ich sage, okay, ich komme einmal im Monat, ich schaue, was ihr bisher gemacht habt, was kann man optimieren. Und das ist natürlich eine gute Gelegenheit für Unternehmen, da eben besser zu werden.
Auf jeden Fall. Und bevor die sich eine teure Agentur leisten können, die KMUs oder die Solopreneure, lass nicht sie sich wahrscheinlich eher anleiten nach dem Motto, bring einem Mann das Fischen bei und du hast für sein Leben gesorgt. Im Gegensatz zu schenk ihm einen Fisch und er ist morgen wieder hungrig, richtig?
Ja, genau, so ist es. Und ich meine, eine große Chance ist natürlich auch die digitale Unterstützung vom Staat. Also wir haben jetzt eine Anfrage von einem kleinen Unternehmen, der hat auch sich Angebote eingeholt im Bereich Videocontent und Social Media und hat eine Agentur erfragt, die natürlich horrende Preise nimmt. Andererseits hat er auch ein Angebot von jemandem, der für 500 Euro ein Video macht und das passt ja dann auch irgendwo nicht. Und genau in diese Nische passe ich und auch das Konzept, was ich mit meinem Kollegen vorhabe. Also das ist wirklich eine Nische.
Du machst das also mit deinem Kollegen zusammen und ihr macht hauptsächlich Videocontent oder alles?
Das ist geplant fürs nächste Jahr. Also nicht hauptsächlich, sondern ich mache mein Business ganz normal weiter. Ich mache mein Business, er hat sein Business, aber man kann uns eben gemeinsam buchen für gemeinsame Projekte. Also ich bleibe bei meinem Leisten und in beratender Funktion Workshops und das andere ist eine Kombi.
Wie hat sich das in der letzten Zeit verändert? Also ich habe in vielen Ecken und Enden schon gehört, dass Videocontent natürlich King ist, dass aber auch auf Facebook immer mehr Videos verwendet werden und auch gut verwendet werden, weil man die Zielgruppe dann retargeten kann und weil man genau sagen kann, der hat so und so lange geguckt, der muss sehr viel Interesse haben und der weniger. Ist das so? Hat sich das verändert?
Also ich glaube, da gibt es ganz große Unterschiede. Also es gibt ja diese Videofunktion bei Instagram, die gar nicht das wollen, ist meine Erfahrung, was eigentlich ein wirklich gutes Video ausmacht. Die möchten Snack-Content, schnelle Videos, dass sich die Leute schnell zeigen, ein bisschen albern, ein bisschen tanzen. Und ich habe ein sehr gutes Image-Video eben erstellen lassen. Das ist bei Instagram überhaupt nicht angekommen. Ist aber Potenzial, da ist Potenzial für Facebook und YouTube, weil es einfach auch querformatig ist und dann viel ansprechender als diese hochformatigen Videos bei Instagram.
Okay, was ist der momentane Gewinner? Was kommt gerade stark? Worauf sollten wir uns konzentrieren?
Ja, Videocontent kommt in allen Formen. Es wird auch bei Facebook noch weiter ausgerollt. Es wird auch planbarer. Das heißt, bei Instagram kann man die Lives jetzt auch bald eben vorproduzieren und nicht mehr ganz live machen. Also da entwickelt sich gerade ganz viel. Aber ich denke, man sollte sich auch überlegen, wie man zum Video steht. Was möchte man zeigen? Möchte man professionell rüberkommen? Möchte man Snack-Content? Und wie komme ich eigentlich bei meiner Zielgruppe damit an?
Wenn ich jetzt so ein solides mittelständisches Unternehmen bin, was zum Beispiel in der Industrie arbeitet, worauf sollte ich mich einschießen? Was würdest du mir empfehlen?
Im Bereich Social Media oder im Bereich Videocontent?
Im Bereich Social Media, was ja auch Videocontent dann beinhaltet.
Das ist mein Thema. Also man sollte sich darauf einstellen, dass es ohne Social Media nicht mehr geht. Definitiv. Also das ist die Zukunft, und wer sich nicht zeigt öffentlich, der ist auf diesem Markt heutzutage verloren, ist meine Meinung.
Welcher Channel wäre für mich gut? LinkedIn vielleicht?
LinkedIn hat sehr viel Potenzial, ist natürlich im Business-Bereich super. Da ist man auch unabhängig von Mark Zuckerberg und hat eben andere Möglichkeiten. Also ich sehe da ganz viel Potenzial.
Ich habe mal früher gelernt, dass ich immer die eigene Homepage präferieren sollte, was Inhalte angeht, weil ich dadurch halt die volle Kontrolle über meine Inhalte habe und das von da aus dann in die sozialen Netzwerke teilen. Ist das immer noch so?
Das ist immer noch so, definitiv. Also die eigene Homepage ist enorm wichtig, und das hat es ja gerade wieder gezeigt, dass Facebook, Instagram nicht erreichbar waren, WhatsApp. Man hat ja alles in eine Hand gegeben, und die eigene Homepage ist da immer noch der sicherste Ort.
Prima, sehr interessant. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest im Bereich Social Media fürs kommende Jahr vielleicht?
Ja, also ich glaube, man muss einfach mal ins Wasser springen und die Angst verlieren. Also das ist, es wartet nicht jeder darauf, dass man sein Gesicht zeigt und nicht jeder lacht darüber, sondern einfach mal mutig sein und ja, zeigen, wie man selber ist. Also mein Motto ist, zeig das, was du kannst, auch den anderen. Und dafür muss man auch mal sein Gesicht zeigen.
Ja, da sind wir Deutschen ja nicht so gut mit unserer Fehlerkultur. Wir versuchen ja möglichst Fehler zu vermeiden und einfach mal irgendwas machen ist halt nicht so unser Style. Aber ich glaube, ich sehe das genauso wie du. Viele Unternehmer oder auch Unternehmen, Mitarbeiter, die verstecken sich zu sehr, und die sollten wirklich mal rauskommen und einfach mal wirklich sich darstellen auf Social Media, und dadurch gewinnst du ja auch einen gewissen Sympathiebonus, und das verkauft ja am Ende auch.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, und man muss keine Angst haben. Also das ist so ein altes Relikt, was man früher so verfolgt hat. Also es lacht ja keiner über jemanden. Man ist einfach da und ja, zeigt, was man kann. Und da kann man nur gewinnen.
Das stimmt. Aber hast du schon mal so einen richtigen Shitstorm mitbekommen?
Ja, so am Rande habe ich das mitbekommen. Ist natürlich schwierig, aber das liegt auch oft am schlechten Krisenmanagement des Unternehmens.
Ich glaube, mit wirklich Transparenz und Offenheit kann man so ein Krisenmanagement auch positiv drehen quasi. Man kann sich dann halt auch wieder zeigen, weil so ein Shitstorm ist ja auch Reichweite. Und wie heißt es so schön, es gibt keine schlechte PR. Also ich finde auch, man sollte einfach mal mehr machen.
Genau, einfach den Mut haben. Und ja, so ein Shitstorm, da kommt man natürlich auch ins Gespräch. Und wenn man weiß, wie man damit umgehen kann, dann ist das auch kein Problem.
Prima, das ist ein schönes Schlusswort. Jetzt muss ich das nur noch selbst beherzigen, weil ich bin auch nicht so der Held, wenn es um Social Media geht. Aber wenn ich da mal irgendwie besser werden möchte, dann werde ich mich auf jeden Fall an dich wenden.
Das freut mich sehr. Vielen Dank.
Danke fürs Interview, Nicole, und viel Erfolg weiterhin.
Vielen Dank, glaube ich auch.
Ja, das war die Nicole, die erzählt ja ganz spannende Sachen, war ziemlich lang bei Air Berlin. Und das haben wir übrigens aufgenommen im Stream-D-Studio, das halt wirklich eine exzellente Akustik hat, und das noch persönlich. Schönes Interview, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit der Nicole.
Ja, wunderbar. Auch interessantes Thema. Ich bin auch ganz verwundert. Ich kenne eine Menge Menschen, die in diesem Social-Media-Bereich tätig sind, aber sie ist da ja doch nochmal etwas umfassender oder nennen wir es übergreifender unterwegs, und von daher sicher eine gute Hilfe, gerade für Leute, die neu in diesen Bereich einsteigen.
Ich habe da auch wirklich Nachfrage. Also meinen Kunden, die haben zwei Probleme. Einmal ist das die Generierung von Inhalten. Also wo kriege ich die Bilder und die Texte her, um jetzt in Social Media was zu machen. Aber auch gerade was die Nicole halt hauptsächlich macht, ist wirklich eine Beratung. Wofür setze ich jetzt meine Zeit ein? Ist vielleicht Twitter der richtige Kanal für mich, oder mache ich doch eher lieber TikToks? Und das ist halt wirklich konzeptionell, strategisch eine wichtige Ausgangsposition. Und da hilft die Nicole bei. Das ist wichtig, meiner Meinung nach.
Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil wenn du dich selber das Thema einliest, dann hast du dann auch das Gefühl, du musst 27 Kanäle möglichst gleichzeitig bedienen, hast hier endlose Tabellen. Ich habe hier auch immer noch neben meinem Schreibtisch verschiedene Ausdrucke hängen, wann man am besten bei Twitter und bei Facebook und bei LinkedIn und wo noch überall, an welchem Tag, zu welcher Zeit man was schicken sollte. Ich denke dann immer, dann schicken ja alle zur gleichen Zeit ihre Sachen und ob das dann wieder Sinn macht und ist es dann nicht auch wieder ein bisschen branchenabhängig. Also ich merke immer wieder, ich tue es dann einfach nicht, weil es mir dann zu komplex wird oder hau mal willkürlich irgendwann was raus, irgendwann Mitternacht oder am frühen Morgen, aber da ist kein System hinter und da macht es sicher Sinn, sich mit einer Fachfrau oder einem Fachmann in Verbindung zu setzen, wie die Nicole das eben ist, da einfach beraten zu lassen oder eben auch konkret unterstützen zu lassen.
Auf jeden Fall, du brauchst halt das richtige Konzept als Unternehmen, aber viele unterschätzen halt auch den Aufwand, der da reinzustecken ist, weil das macht halt nicht irgendjemand mal so nebenbei, die Chefsekretärin beispielsweise, sondern du musst da wirklich jemanden abstellen, der einen Redaktionsplan macht, der es wirklich halt konzeptionell solide angeht und dementsprechend auch Aufwand reinsteckt.
Und dann ist es für die meisten, zumindest wenn du da nicht ein großes Talent und sehr viel Spaß dran hast, doch eher dumm, sich da zu sehr selber mit zu befassen, weil das ist Energie, die du dann in dein Kerngeschäft stecken solltest. Und du schneidest ja auch nicht die Haare und die meisten von uns machen die Steuererklärung auch nicht selber.
Genau, schicke Frisur übrigens, Stefan.
Danke. Das sehen unsere Hörer jetzt nicht, aber es raschelt nicht mehr so, wenn ich mit dem Kopf schüttel, ja.
Ja, das stimmt.
Genau, auch der ist für den nächsten Lockdown vorbereitet, kann jetzt wieder ein bisschen nachwachsen, bis die Friseure wieder öffnen, beziehungsweise bis ich mich wieder zum Friseur begeben werde.
Ja, die Matte.
Ja, genau. Friseur übrigens noch ganz undigital. Gute alte Schule.
Ja.
Haben wir noch andere Themen?
Wir haben noch andere Themen. Was mir halt in den letzten Tagen auf die Füße gefallen ist, ist, dass die Telekom und Vodafone jetzt dahin steuern wollen, dass die großen Player im Internet, also sowas wie Google und Netflix und Amazon, dass die sich halt mit an dem Ausbau der Infrastruktur beteiligen sollen.
Das Argument wird wahrscheinlich sein, dass die einfach einen viel größeren Datenumsatz haben als alle anderen Betreiber oder Nutzer des Netzes.
So sieht's aus. Die sollen halt, weil die ja auch hauptsächlich ihre Gewinne mit dem Internet machen, sollen die gefälligst sich daran beteiligen, den Breitbandausbau hier in Deutschland zu finanzieren.
Klingt erstmal gerecht, klingt aber auch nach einem dicken Teufelsfuß, weil langfristig könnte das ja bedeuten, dass jeder in irgendeiner Form in Anteilen beteiligt wird. Außerdem klingt es für mich nach einer weiteren Stärkung der Idee des unterschiedlichen Netzes. Das heißt, in dem Moment, wo ein paar große Player am Ausbau mitbezahlen, werden sie natürlich auch dort andere Geschwindigkeiten fordern und eigene Privilegien fordern.
Richtig, die Netzneutralität ist damit wohl gefährdet. Aber ich finde die Grundidee schon recht verwegen, weil das wäre ja so, als wenn du BMW und Volkswagen am Ausbau der Autobahn beteiligen wolltest, dass sie dafür aufkommen. Das ist ja irgendwie, also für mich ist Internet eine Infrastruktur, so wie das Schienennetz und wie das sollte überhaupt gar nicht in privater Hand sein, aber ist es nun mal. Und ich finde, das ist recht verwegen, da jetzt irgendwie die Unternehmen, die es benutzen, dafür in die Pflicht nehmen zu wollen, dass die sich da finanziell an dem Ausbau beteiligen.
Interessanter Vergleich, ja. Also das heißt, um das mal nochmal aufs Netz umzusetzen, ein Netflix kann letztendlich nur so schnell senden, wie das Netz funktioniert. Und genauso kann BMW auch nur so schnell fahren, wie die Autobahn es zulässt, beziehungsweise der Verkehrsminister. Aber in dem Moment, ja, was wäre denn dann, wenn BMW jetzt seinen Anteil, die haben einen Anteil von X, sagen wir von 10% am Automobil, geschehen in Deutschland, ist jetzt eine völlig aus dem Hut gezauberte Zahl, dann würden die wahrscheinlich irgendwann auch fordern, dass dann eben auch zumindest 10% der Autobahnen in Deutschland in einem erstklassigen, top asphaltierten Hochgeschwindigkeitszustand sind.
Naja, ich glaube, dann fängt ein Geschacher an, darum, dass sie sagen, ja, wenn wir jetzt irgendwie uns zu so und so viel Prozent daran beteiligen an dem Ausbau, dann muss der BMW aber auch so und so viel Prozent schneller fahren dürfen, damit wir da halt auch einen Vorteil von haben. Also das macht das ganze Thema halt recht komplex wieder.
Uns gehört die linke Spur, genau, weil wir haben den ganzen Quatsch ja auch bezahlt. Ja, das ist ja genau der Punkt. Also dann hast du dann ganz fest zementiert das Netz der zwei Geschwindigkeiten und dann aber auch noch mit so viel Geld unterstützt, dass man auch gar keine Möglichkeit mehr hat, das zu verändern.
Ich finde das sehr gefährlich, weil eigentlich ist also Infrastruktur ist wirklich was den Wirtschaftsstandort stärkt. Und das jetzt an Unternehmen zu verschachern, so eine Infrastruktur, damit die versuchen, damit Gewinne zu machen, Das halte ich für gefährlich. Da bin ich nicht so für, aber das ist ja jetzt nun mal, ich glaube, Kohl war es damals, der das mit der Telekom durchgezogen hat, dass die jetzt quasi unsere Infrastruktur halten und auch seit Jahrzehnten da nichts dran tun, nichts Nennenswertes, weil Glasfaser kriegen wir in unserem, da wo mein neues Büro ist, schon seit 5 Jahren versprochen und ja, kommt jetzt bald, aber es tut sich de facto nichts.
Wir sind ja alle sehr gespannt, ob sich hier durch den Regierungswechsel irgendetwas verändert und der wieder mal versprochene rasche Ausbau jetzt mit FDP und Grünen an der Seite dann etwas schneller wird. Wir werden es sehen.
Gibt es sonst noch irgendwas, was du loswerden möchtest, Stefan?
Ich habe keine aktuellen Themen mehr. Ich hoffe, das werde ich gleich beim Schnitt sehen, dass die Qualität wirklich so viel besser ist, wie ich es erwarte. Die Hörer werden es dann hören, wie die Hörer eigentlich sowieso immer, wenn sie unsere Sendung hören, immer schon viel mehr wissen als wir. Das liegt einfach im Medium. Vielleicht sollten wir doch mal eine Live-Sendung machen, dann sind wir da zumindest auf Augenhöhe mit unseren Hörern.
Ja, das wäre schön. Vielleicht machen wir das mal in der ruhigen Weihnachtszeit. Bist du denn schon eingegroovt auf Weihnachten? Bist du in Adventsstimmung, Stefan?
Nö, überhaupt nicht. Und das wird sich ja dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder sehr reduzieren. Also ja, diverse Gründe, die dazu führen. Nicht zuletzt auch das große Corona-Thema über allem, dass dann doch wieder weniger Zeit mit anderen Menschen zusammen verbracht wird. Kann ich aber auch ganz gut. Ich kann auch ganz gut hier zu Hause sein, habe einen Riesenstapel Bücher, auch ganz analog, noch nicht mal E-Book-Reader, sondern richtige Papierbücher, totes Holz, was hier noch rumliegt. Und damit kriege ich die Zeit auch ganz gut rum. Brauche dafür auch im Moment überhaupt kein Netflix oder andere Hochgeschwindigkeits-datenbasierte Anwendungen. Also geht ganz gut.
Das klingt nach einer Menge Spaß. Ich habe mir jetzt Elder Scrolls Online endlich mal vorgenommen. Ich wollte mal wieder ein...
Das klingt dann wieder sehr digital.
Das ist sehr digital, ein MMORPG, das ich mir schon lange mal näher angucken wollte.
Geh nicht davon aus, dass alle unsere Hörer jetzt überhaupt verstanden haben, worum es geht. Ich vermute, es ist ein neues Spiel.
Das ist ein Online-Spiel, wo viele Leute gleichzeitig in einer persistenten Welt spielen. Die bleibt also bestehen und läuft weiter, auch wenn man sich ausloggt und ist ein Genre. Und da habe ich jetzt eine PS5, habe ich zum Glück erstehen können und damit wollte ich da jetzt mal ein bisschen einsteigen.
PS5 ist eine PlayStation der Firma
Sony. Jetzt wollen wir es aber wirklich ganz genau wissen.
Ich habe da ja den alten journalistischen Grundsatz, dass man Abkürzung okay. Zumindest einmal erklärt, denn wer weiß, vielleicht ist ja hier gerade jemand der sich dem digitalen Thema ganz neu widmet und all das nicht kennt. Und ich bin ja auch kein Spieler, wie du weißt, also PS sagt mir schon was, klar, habe ich ja auch selbstständig übersetzen können, aber ich besitze so etwas auch nicht.
Die PlayStation 5 ist übrigens momentan sehr gefragt, weil nicht genug Geräte am Markt sind, die aufgrund der Hardware-Knappheit produziert werden können.
Liegen die noch in diesem Evergrande-Container am Suezkanal oder einfach noch generell in China, weil überhaupt keine Container unterwegs sind?
Gute Frage. Also generell sind Chips, glaube ich, momentan sehr
rar. Ach so, gefragt. Das Ding ist gar nicht geliefert, sondern noch nicht mal gebaut.
Genau. Aber Sony ist jetzt dabei, wirklich direkt zu liefern, weil da gibt es dann so Sachen, dass die aufgekauft werden von irgendwelchen Scrapern, die dann auf Amazon plötzlich alle PlayStation 5 aufkaufen und die dann irgendwie für 200 Euro mehr bei eBay versteigern. Und aufgrund der Knappheit hat Sony jetzt gesagt, nein, wir verkaufen jetzt direkt die PlayStation 5, weil so eine PlayStation, da machen die nicht den großen Gewinn mit, sondern die müssen die verkaufen, um die Spiele zu verkaufen. Damit machen die Gewinn. Und deswegen hat Sony jetzt gesagt, uns reicht's, wir verkaufen jetzt direkt und gut ist es. Aber trotzdem ist es immer noch nach wie vor schwer, eine PlayStation 5 zu bekommen. Aber wir haben zum Glück eine.
Na gut, dann wünschen wir unseren Hörern im digitalen Rhein- und Ruhrgebiet, also im Bereich der digitalen Kohle, schöne Weihnachten und ja, entweder schönes Spiel oder Beschäftigung mit anderen ruhigen Dingen oder wer dann doch seine Lieben sieht, dann auch viel Spaß bei einem kleinen Weihnachtsfest.
Ja, frohes Fest, glüht weiter und wir sehen uns im neuen Jahr.
Bis dahin.
Tschüss.